Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich werde nicht müde, es zu sagen, aber ich bin Melli.
Ändert sich nämlich nicht, weil ich bin Fuchsi.
Genau, ich denke mir manchmal, vielleicht sollten wir einen anderen Einstieg finden, aber ich finde, es ist immer so ein smoothes Intro in unseren Podcast. Und ich habe dir ja gerade schon von meinem sehr ereignisreichen Wochenende erzählt und dass ich sehr wenig geschlafen habe und sehr viel Aggressionspotenzial heute in mir trage. Und ich hoffe, dass dein Fall, den du mir heute mitgebracht hast, mich das irgendwie ausleben lässt, weil ansonsten werde ich diese Woche nicht ertragen, sage ich dir ehrlich.
Ich glaube, das Versprechen kann ich dir geben. Und wenn es dir besser geht, ich habe auch nicht so viel geschlafen, denn ich muss das beichten. Ich habe am Wochenende nochmal den ganzen Fall umgeworfen.
Ich hasse dich manchmal. Ich hasse dich. Aber irgendwie war es mir schon klar, weil du nicht mehr weiter über den anderen Fall erzählt hast. Und dann dachte ich mir, ich frage jetzt nicht nach. Ich liebe es ja, mich überraschen zu lassen. Genauso wie ihr da draußen, wenn die Folge am Donnerstag rauskommt, weiß ich also heute ebenso wenig, worum es geht. Ist denn das Überthema gleich geblieben?
Nein, auch nicht. Ich mache auch einen ganz anderen Podcast jetzt. Also es geht gar nicht um True Crime.
Nee, es geht heute um romantische Romane. So wie du auch in der letzten Werbung erzählt hast, bist du ja gerade komplett into it. In diesem ganzen Liebesthema, Liebesromangeschichten. Also ja, True Crime ist jetzt leider beendet.
Ja, und bevor jetzt alle abschalten, nein, natürlich nicht. Ich habe den anderen Fall einfach nicht gefühlt. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Aber nach diesem Fall werdet ihr bestimmt denken, okay, und diesen Fall hat sie gefühlt? Also, wir werden es einfach droppen. Die Hörer werden es schon lesen. Es ist ein anderes Überthema.
Die Hörer wissen gar nicht, welches Überthema es vorher war. Wir werden es auch nicht verraten, weil vielleicht werden wir irgendwann mal diesen Fall gemeinsam behandeln, weil ich glaube, der gibt so viel Potenzial, dass einer alleine es einfach nicht hinkriegen würde, alle Informationen reinzupacken. Aber ja, zurück zu dem Überthema, das wir heute haben.
Genau, das Überthema verrate ich dir schon. Es ist K wie Kiste.
Mhm. Da fallen mir jetzt ganz viele Dinge ein. Ganz, ganz viele Dinge.
Mhm.
Es gibt auch ganz viele Fälle. Wir hatten ja schon mal Toolbox-Killer, es gibt Toybox-Killer. Also überall dieses Wort Boxkiste ist irgendwie vertreten. Und ja.
Aber ich lasse dich gar nicht raten, Melli. Ich lasse dich gar nicht raten.
Okay, du sagst es mir.
Du hast recht, das ist sehr true-crimig. Kiste, Verlies, Keller, Kerker. Das ist ja so ein bisschen Standard.
Es ist dunkel, es ist geschlossen. Ja. Du kannst da jemanden einsperren, du kannst da Dinge drin verstecken. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten für eine Kiste.
Genau. Also, unsere Mordis werden das schon im Folgentitel sehen, um welchen Fall es sich handelt. Aber dich würde ich tatsächlich gerne erstmal im Dunkeln lassen.
Hast mich in die Kiste gesperrt.
Ich habe dich in die Kiste gesperrt und ich sende dir mal ein Foto zu. Also, damit ihr euch nicht wundert, wir sitzen nicht im gleichen Raum. Wir nehmen gerade über Entfernung auf.
Dann muss ich mal eben meinen Flugmodus ausmachen.
Ich muss danach erst in den Flugmodus gehen. Ich hoffe, es gibt keine Störgeräusche dadurch. Wir machen das nämlich sonst eigentlich immer.
Ist das jetzt so ein neues Ding, dass wir uns die Fotos immer hin und her schicken? Das finde ich super.
Nächstes Mal drucke ich sie aus und lasse sie dir per Kurier zukommen. Und dann hören die Hörer so richtig das Rascheln und wie du umblätterst.
Oh ja.
Bitte Anhang 3.
Fände ich sehr gut. Fände ich sehr gut. Aber dann könnten wir gar nicht mehr so spontan handeln.
Ja. Beschreib bitte mal das Foto, was du siehst. Und es geht jetzt nicht ums genaue Aussehen, wie bei einer Personenbeschreibung, wie wir das sonst oft immer hatten.
Okay, aber darf ich ganz kurz sagen, dass mich das Foto sehr, sehr, sehr an einen Fall erinnert, über den wir schon gesprochen haben.
Aber nicht behandelt haben, hoffentlich.
Doch, doch. Also den Fall haben wir jetzt nicht besprochen, aber dieses Foto erinnert mich sehr an den Fall vom Kindesmissbrauch mit Jane Broberg. Denn ich sehe hier einen, ja, sagen wir mal Mitte 40-jährigen Mann mit einer 70er-Jahre-Brille, einer, ja, so eine Art Fliegerbrille, aber keine Sonnenbrille, sondern eine ganz normale.
Ist ja wieder cool.
Ja, mein Mann tatsächlich trägt genauso eine Brille, witzigerweise.
BTK auch.
Ja, aber er sieht stilvoll damit aus. Und ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Kind ist, aber ein etwas jüngeres Mädchen oder eine jüngere Frau, die an seiner Schulter liegt und die Arme so über seiner Schulter verkreuzt hat. Also sie hält ihn im Arm. Die beiden sehen sehr fröhlich aus auf dem Foto. Ja, das ist das, was ich jetzt auf den ersten Blick beschreiben würde.
Genau. Also, ich finde auch, die sehen aus wie ein süßes Pärchen. Also vielleicht für dich oder für die Hörer. Ich werde die Fotos oder wir werden die Fotos ja auch hochladen. Es ist kein Kind.
Okay.
Es sind zwei junge Menschen. Mhm. Und sie sehen...
Junge Menschen. Er sieht für mich deutlich älter ja? aus.
Ja, durch die Brille vielleicht. Und die Qualität ist auch nicht so gut. Aber ja. sie sind so Anfang, Mitte 20.
Mhm, okay.
Sehen sehr happy aus. Und ja, ich finde schon mehr als Freundschaft, oder? Wenn man sich so ja. umarmt. Ein Couple.
Ja.
Und heute möchte ich dir erzählen, wie die beiden sich kennengelernt haben.
Also es wird doch eine Love Story hier heute. Aber der sieht doch aus wie der Typ von Jane Broberg, von Kindesmissbrauch, oder?
Voll, habe ich dann auch gedacht. Mhm.
Wie hieß der nochmal?
Weiß ich auch nicht mehr. Wenn man auf Netflix, ja, wenn einem da Werbung angezeigt wird, also für andere Serien, Abducted in Plain Sight heißt es ja, da ist ja auch dieses schwarz-weiß-bläuliche Bild.
Mhm, genau. Mhm.
Und so sieht der auch ein bisschen aus, ja. Also eigentlich ein weißer ja. Amerikaner aus den 70ern.
Ja, also für mich sieht er aber mittelalt aus. Für mich ist er eher in den 40ern als Anfang 20. Aber wer bin ich schon?
Es ist der 19. Mai 1977. Die junge Frau, die du auf dem Foto siehst, ist die 20-jährige Colleen Stan. Sie wuchs in Südkalifornien auf, aber lebte nur mit Freunden in Eugene, Oregon. Sie plante von dort aus nach Westwood in Nordkalifornien zu fahren. Ihre Freundin Linda hatte Geburtstag und sie wollte sie überraschen. Zwischen den beiden Städten liegen etwa 600 Kilometer. An diesem Morgen stieg sie in ihr Auto, aber es wollte einfach nicht anspringen. Das sollte sie aber nicht davon abhalten und sie entschied sich dazu, einfach nach Westwood zu trampen.
War damals, glaube ich, ein bisschen üblicher noch als heute. Vor allem die Strecke ist halt wirklich sehr weit.
Wir sind voll im Game, ihr merkt es. Also es war wirklich in den 70ern nicht unüblich, aber tatsächlich sind 600 Kilometer in den USA oder für die USA ja keine große Distanz.
Das stimmt, ja.
Also die Fahrt sollte, wenn sie gut durchkommt, nicht länger als 7 Stunden dauern, beziehungsweise bei ihr dann vielleicht länger, weil sie ja wahrscheinlich bei mehreren Leuten mitfahren muss. Wäre schon voll der Zufall, wenn sie eine Person trifft oder ein Fahrzeug, was genau diese Strecke fährt.
Mm. Das wäre ja schon gar nichts für mich. Ich bin ja, was so Reisen und sowas angeht, bin ich immer sehr strukturiert und geplant. Ich muss ganz genau wissen, wie komme ich von A nach B, welches Transportmittel muss ich nehmen, um wie viel Uhr geht dieses Transportmittel, habe ich Zeit zum Umsteigen und so weiter und so fort. Und wenn ich mir vorstelle, okay, der eine fährt jetzt mich hier 200 Kilometer weiter, dann muss ich aussteigen, dann muss ich wieder ein paar Minuten an der Straße warten, vielleicht Stunden, bis mich jemand anderes zufällig in die gleiche Richtung mitnimmt. Also das wäre mir schon viel zu kompliziert.
Ja, aber, wie sage ich so schön, free 99. Also es ist doch auch kostenlos.
Ja.
Ja, aber ihr blieb ja nichts anderes übrig. Also klar, es gibt auch andere Transportmittel, aber sie wollte eigentlich mit dem eigenen Auto fahren. Hat nicht geklappt, sie wollte trotzdem ihre Freundin überraschen und das war nicht so unüblich. Ich habe dann auch oft gelesen, manche trampen auch einfach zur Uni oder zur Schule, fahren einfach irgendwo mit.
Mm.
Aber fleißige True-Crime-Hörer wissen auch, not a good idea.
Mm-mm. Wir hatten schon zu viele Fälle, wo das in den Tod geführt hat.
Ed Kemper, da muss ich auch dran denken.
Ja, Backpacking-Mörder in Australien, da muss ich dran denken.
Und. Okay, don't do it. Also zuerst fuhr sie eine halbe Stunde bei einem Studenten mit. Der ist dann einfach ein bisschen südlicher gefahren von Eugene, hat sie dann rausgelassen. Danach fuhr sie bei ein paar Truckern mit. Hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an. Lief aber alles gut und sie kam bis etwa Red Bluff. Ich werde dazu eine Karte posten, für dich aber, Melly. Oregon ist nördlich von Kalifornien. Sie wollte ja nach Nordkalifornien. Und sie ist dadurch südlich gekommen und Red Bluff lag schon in Kalifornien, also quasi ging es südlich runter. Aber die Trucker mussten dann weiter Richtung Süden. Sie musste aber von dort aus Richtung Osten, Richtung Berge. Da war nämlich Westwood.
Mhm.
Sie war aber ihrem Ziel schon recht nah. Von dort aus waren es nämlich nur noch etwa 140 Kilometer.
Mhm. Also ich glaube, die besten Chancen hat man tatsächlich mit Truckern, weil die weitesten Entfernungen an einem Tag zurücklegen. Also das normale PKW dann irgendwie zufällig 300 Kilometer fährt, ja, passiert vielleicht nicht so häufig, es sei denn, die fahren in Urlaub oder ja, oder sowas ähnliches.
Ja, und dann musst du auch noch Leute finden, die dich mitnehmen.
Mm, die Platz haben.
Und Bock.
Ja.
Also dachte sie sich, ja, von dort aus sind es vielleicht noch 1-2 Fahrten und dann habe ich es geschafft. Also hat eigentlich ganz gut geklappt.
Mhm.
Colleen sagt auch selbst, dass sie eine erfahrene und vorsichtigere Tramperin ist. Sie hat sogar vorher 2 andere Fahrer weiterfahren lassen, weil sie auf sie zielsichtig gewirkt haben.
Mhm.
Also du kannst ja immer noch Nein sagen. Du bist ja nicht verpflichtet, dann einzusteigen.
Ja.
Doch dann hielt neben ihr ein blauer Minivan. Im Auto saßen Cameron Hooker und seine Frau Janice mit ihrem 8 Monate alten Baby. Die beiden waren etwa in Colleens Alter und die junge Familie machte einen freundlichen Eindruck auf sie. Ich meine, das ist eine junge Familie mit einem Baby.
Mhm.
Und sie stieg dann bei ihnen ein. Da muss ich jetzt gerade an die Barbie- und Ken-Killer denken. Die wirkten doch auch vertrauenswürdig.
Vertrauenswürdig, ein Pärchen, gut aussehend, sympathisch, charismatisch. Und da war das ja immer kein Problem. Vor allem hat ja auch Carla, ja, wollte ich gerade Carla Kolumna sagen. Das ist nicht Carla Kolumna. Hat ja ganz oft auch die Frauen angesprochen, weil von einer Frau angesprochen zu werden, ist ja nochmal ein bisschen vertrauenswürdiger als von einem Mann.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich musste gerade dran denken, was wirkt auf einen zwielichtig und was vertrauenswürdig. Man kann ja, das hatten wir auch schon oft, Leuten ja nur vor die Stirn schauen. Und das kann ich schon mal enthüllen, Cameron ist der junge Mann auf dem Foto, welches ich dir gezeigt habe.
Mhm.
Sie fuhren also los und führten Smalltalk. Die beiden fragten Colleen, woher sie kommt, wohin sie möchte und was der Grund für ihre Reise ist. Ich meine, das sind ganz normale Fragen. Colleen erzählte dann auch, dass sie mit ihren Freunden aus ihrer Heimat in Riverside, Südkalifornien, gemeinsam nach Eugene, Oregon gezogen ist. Dort lebten sie dann in einer WG und nun auf dem Weg nach Westwood ist, um ihre Freundin auf ihrer Geburtstagsparty zu überraschen. Die weiß aber nichts davon.
Mhm.
Ein paar Informationen sollte man vielleicht einfach für sich behalten. Ihr fiel dann während der Fahrt auf, dass der Fahrer, also der Vater / Cameron, sie die ganze Zeit im Rückspiegel anschaute.
Mhm.
Und das gab ihr dann ein komisches Gefühl. Es war kein Blick irgendwie, um den Verkehr zu beobachten, sondern wenn sie da hineingeschaut hat, haben sich ihre Blicke getroffen. Und irgendwann hielten sie an einer Tankstelle an und Colleen ging auf die Toilette. Eine innere Stimme sagte ihr, sie solle nun lieber wegrennen, einfach aus dem Fenster springen und nie wieder zurückblicken. Aber sie schob diese Gedanken dann beiseite, versuchte sich zu beruhigen, weil sie ja gar keinen Anlass dafür hatte.
Mhm.
Das Pärchen wirkte nett und vertrauenswürdig, sonst wäre sie ja gar nicht erst eingestiegen. Deswegen entschied sie sich dann dazu, einfach das Toilettenhaus wieder zu verlassen, zum Auto zurückzugehen und wieder einzusteigen. Doch plötzlich sah sie neben sich auf dem Rücksitz eine komische Kiste aus Holz.
Mhm.
Die war vorher nicht da, also das hätte sie ja gemerkt.
Die lag dann da, wo sie eigentlich saß?
Auf der Rückbank, also da ist ja ein bisschen Platz und da lag jetzt auch eine Kiste. Und wieder versuchte sie ihr Misstrauen und ihre komischen Gedanken zu ignorieren. Kommentarlos fuhren sie dann wieder los. Und nach etwa 20 weiteren Minuten Autofahrt sagte Cameron, dass es in der Nähe ein paar Eishöhlen gäbe, die sie sich gerne anschauen würden. Und ob das für Colleen in Ordnung wäre.
Mm-mm.
Sie dachte sich natürlich, okay, aber was soll sie sagen? Sie wurde ja mitgenommen. Und eigentlich könnte das Pärchen ja ihre Fahrt so gestalten, wie sie möchte.
Ja, klar. Oder, keine Ahnung, sagen, wir würden das gerne machen. Würdest dich stören, wenn du jetzt von hier aus irgendwie mit jemand anderem weiterfährst? Oder willst du mitkommen? Oder keine Ahnung.
Ja, also sagte sie okay und Cameron verließ dann den Highway, bog ab auf eine unbefestigte, sandige Straße. Colleen fragte dann auch, ist das der richtige Weg? Und Cameron bejahte das, aber das fand Colleen halt komisch, dort standen gar keine Schilder. Also da stand jetzt nicht Ice Caves da lang, so und so viele Meilen. Mhm. Nein, er ist einfach da abgebogen, also von der Autobahn abgefahren.
Als hätte er gewusst, wo er hin musste.
Ja, oder eben nicht. Also, I don't know, einfach weg.
Random.
Random, genau. Irgendwann hielten sie dann an und das Pärchen stieg mit dem Baby aus. Janice, also die Frau, und das Baby gingen hinunter zu einem Bach. Dort spielte sie dann mit dem Kind. Colleen blieb hinten auf der Rückbahn sitzen. Also sie hat dann auch beschlossen, ich möchte mir diese Eishöhle nicht angucken. Ich warte jetzt einfach, bis es weitergeht.
Mhm.
Und als sie sich gerade fragte, wo ist eigentlich der Typ abgeblieben, sprang er plötzlich von der Beifahrerseite wieder ins Auto und in der einen Hand hatte er ein großes Messer und hielt es Colleen an die Kehle. Er befahl ihr, dass sie ihre Hände über den Kopf halten sollte.
Mhm.
Er griff dann ihre Handgelenke Richtung Rücken und fesselte sie mit Handschellen, also quasi wie bei einer Verhaftung.
Mhm.
Dann warf er eine Augenbinde über ihren Kopf und verband ihre Augen. Danach fesselte er ihre Fußgelenke mit einem Seil. Und dann erfuhr sie, wofür diese Kiste neben ihr gedacht war.
Mm-mm.
Die Kiste hatte eine Öffnung mit Scharnieren und innen war sie mit Stoff ausgefüllt. Also um euch mal die Dimension ungefähr zu sagen, vielleicht so groß wie ein Hocker, so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Zentimeter, weiß nicht, 50 mal 50 oder ein bisschen größer. Mhm. Wie ein Kissen, wie so ein Sofakissen.
Das ist nicht groß.
Ja, genau, ich zeige das gerade in der Kamera, ja. Aber genau, eine ja. kleine Kiste. Aber größer als ein Schuhkarton, so. Mhm. Cameron öffnete die Kiste und stülpte sie ihr über den Kopf und schloss sie dann wieder.
Hm?
Da waren ja Scharniere dran, er konnte sie öffnen, Kopf rein und wieder zu, sodass der Hals dann gepasst hat, aber der Kopf ja drin war.
Ah, da war eine Öffnung, quasi ein Loch drin. Oh mein Gott.
Also sie hatte auch richtig Panik, war aber gleichzeitig starr vor Schreck, vor Angst. Es war total unerwartet.
Vor allem frage ich mich, also warum sowas Umständliches wie eine Kiste? Weil du kannst hier ja auch einfach die Augen verbinden und sie knebeln oder so. Und das ist vielleicht auch nicht so auffällig, wie wenn da jetzt jemand auf der Rückbank mit einer Kiste auf dem Kopf sitzt.
Ich liebe unseren Flow, Melly. Weil es ist so, als ob du das Skript kennen würdest. Sie sollte sich dann auch auf die Rückbank legen mit der Kiste auf dem Kopf, damit man sie halt nicht sofort sieht.
Ja, stell dir mal vor, die werden angehalten und ein Beamter guckt da rein. Das ist absurd. Ich stelle mir das so absurd vor.
Es ist überhaupt nicht gut durchdacht. Also.
Aber irgendwie ja schon, weil die Kiste war ja schon dabei. Die war ja nicht zufällig in dem Auto. Die muss er ja schon mitgeführt haben.
Mhm, genau. Und Colleen lag dann auf der Rückbank, war starr vor Angst. Sie wusste jetzt nicht, was sie erwartet. Und gleichzeitig konnte sie durch die Geräuschdämmung der Kiste, also durch diesen Stoff, kaum etwas hören. Und durch die Augenbinde in der Kiste konnte sie gar nichts sehen.
Mhm.
Wenn du eine Augenbinde aufhast, kannst du ja manchmal noch so ein bisschen was sehen oder darunter oder sowas. Mhm. Aber mit der Kiste zusammen war es komplett dunkel. Sie merkte aber, wie Janice und das Baby zurück zum Auto kamen. Und sie bemerkte auch, dass sie nichts zu ihrem Mann sagte. Und da wurde ihr klar.
Sie wusste es.
Genau, das war alles geplant.
Ei.
Mit dem Baby.
Mhm.
Hier möchte ich ganz kurz einen kleinen Einschub machen. Ihr merkt vielleicht schon, wohin das führt. Ich werde keine schöne Kennenlerngeschichte von Colleen und Cameron erzählen. Dieser Fall hat es wirklich in sich. Keine Ahnung, wieso ich ihn gefühlt habe. Ich glaube, ich fand ihn einfach super interessant. Und wie bei jeder unserer Episoden schreiben wir euch ganz oben in die Episodenbeschreibung die Themen auf, die in der jeweiligen Folge behandelt werden und euch eventuell triggern könnten. Aber auch ohne negative Erlebnisse können diese Darstellungen schwer zu verarbeiten sein. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, dann skippt diese Folge einfach oder hört sie gemeinsam mit einer Person eures Vertrauens. Aber bevor wir dazu kommen, was jetzt passiert oder was jetzt folgt, interessiert euch vielleicht auch, wer Cameron und Janice überhaupt sind.
Mhm.
Cameron Hooker wurde am 5. November 1953 in Alturas, Kalifornien, geboren und zog 1968, also mit 15, 16 Jahren, mit seiner Familie nach Red Bluff. Das ist ja der Ort, wo Colleen dann aufgegabelt wurde. Cameron und Janice lernten sich 1973 kennen. Cameron war 19 und Janice war erst 15 Jahre alt. Sie war jung, unsicher und hatte wenig Selbstbewusstsein und ließ sich demnach, wir haben es auch schon sehr oft gehört, schnell von ihm manipulieren. Es gab aufgrund des Altersunterschiedes und des Alters von Janice auf jeden Fall ein Machtgefälle zwischen den beiden. Und um ein bisschen was über Cameron zu erzählen, er war schon sehr früh interessiert an sadomasochistischen Praktiken. Ich meine, jeder wie er mag, aber der Unterschied hier ist, dass er auf SM, das ist die Abkürzung, ohne Einwilligung stand.
Also im Grunde ja sowas Ähnliches wie eine Vergewaltigung.
Also uneinvernehmlich, genau.
Ja.
Und schon recht früh in ihrer Beziehung misshandelte Cameron Janice. Aber nicht nur physisch, indem er sie verprügelte, sondern auch psychisch. Zum Beispiel, an einem Tag fesselte er sie im Garten an einem Baum und schlug sie. An einem anderen Tag tat er ihr nichts körperlich an, aber er verbot ihr, das Haus zu verlassen. Für Janice war es die erste Beziehung und sie redete sich ein, dass das normal ist und er sie aufrichtig liebt. Janice kam aus einer sehr religiösen Familie. Die Eltern waren sehr streng, auch was das andere Geschlecht anging. An dieser Stelle habe ich dann auch nicht richtig verstanden, warum sie Cameron dann akzeptiert haben als ihren Freund, der nicht nur älter war, sondern auch über 18. Da verstehe ich ja eh nicht so diese Grenzen. Du kannst Auto fahren, du kannst keinen Alkohol trinken. Du bist aber über 18, keine Ahnung, ist irgendwie auch in jedem Bundesstaat anders. Ja, auf jeden Fall habe ich das an dieser Stelle nicht so richtig verstanden. Aber auf jeden Fall haben sie ihn als den Freund der Tochter akzeptiert. Und 2 Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, gaben die Eltern dann auch ihren Segen für eine Hochzeit. Deswegen heirateten die beiden dann im Jahr 1975. Und von da an wurde der Missbrauch nur noch schlimmer. Cameron sah Janice als seine Sexsklavin an. Das ging dann ein Jahr lang so und irgendwann wollte Janice das nicht mehr und sie wollte ihr erstes Kind haben. Das verlangte sie dann von Cameron.
Mhm.
Das war für ihn dann auch in Ordnung, aber mit dem Agreement, dass Camerons Sexleben bestehen bleibt. Er wollte dann eine andere Sexsklavin haben, wenn sie dann schwanger war und beschäftigt war mit dem Baby. Sie willigte dann noch ein, aber unter der Bedingung, dass es keinen vaginalen Sex geben dürfte.
Mhm.
Das war auch für Cameron okay, also kam das dann zu diesem Agreement. Cameron arbeitete in einem Sägewerk und war generell handwerklich begabt. Er hatte diese Kiste, die wird auch Headbox genannt, also Kopfkiste, selbst gebaut, selbst konstruiert. Und er baute auch den Keller in ihrem Haus in eine Folterkammer um. An der Decke brachte er eine Stange mit einem Haken an. Außerdem bastelte er sich selbst eine Art Streckbank, die er The Rack nannte. In jeder der 4 Ecken der Streckbank brachte er Metallringe an. Außerdem baute er noch eine andere Kiste aus Holz. Also einmal gab es ja diese kleinere, die ich ja schon beschrieben habe.
Mhm.
Die wog übrigens um die 9 Kilo. Also die hatte sie ja dann auch noch auf ihren Schultern, ne?
Mhm.
Und dann baute er eine größere. Die hatte die Größe eines Sarges, aber zu der kommen wir später. In der Zwischenzeit wurde Janice dann auch schwanger und die beiden bekamen eine Tochter.
Dass das für Cameron auch dann plötzlich so okay war. Er hat sie missbraucht, er hat sie körperlich gezüchtigt, er hat sie vergewaltigt und dann sagt sie, ich möchte jetzt ein Kind haben und dann hören diese ganzen Sachen auf. Und du kriegst dann einfach eine neue. Also, dass das für ihn dann einfach so fein war. Er hätte ja auch einfach so weitermachen können.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber vielleicht wollte er Abwechslung haben. Oder vielleicht hat ihn das auch gereizt. Das ist ja noch mehr quasi gegen den Willen einer anderen Person. Weil Janice war schon zu dem Zeitpunkt oder zumindest am Anfang freiwillig in dieser Beziehung. Ja, und als der Plan einer Entführung einer anderen jungen Frau, die dann quasi Janice Nachfolgerin werden sollte, immer ernster und realer wurde, sah Janice das eher als Chance für sich.
Mhm.
Also vielleicht blieben ihr dann diese körperlichen und psychischen Qualen erspart, wenn Cameron ein neues Spielzeug haben würde. Und das jetzt hier bewusst in Anführungsstrichen, ne? Und sie sollte damit Recht behalten. Und jetzt zurück zu Colleen. Sie lag ja mit der Holzkiste auf ihrem Kopf auf der Rückbank und das Auto fuhr wieder los. Cameron und Janice fuhren zu sich nach Hause in Red Bluff. Sie warteten aber noch draußen im Auto, bis es dunkel wurde. Es sollte sie ja niemand sehen. Und du hast ja schon gesagt, kann ja niemand einfach aussteigen mit so einer Kopfkiste oder einer Augenbinde oder geknebelt. Also egal, auch wenn sie die Kiste abnehmen, das wirkt komisch.
Ja, aber ich meine, geknebelt und Augenbinde, das kannst du vielleicht noch irgendwie verstecken im Dunkeln. Aber die Kiste ist ja so weird. Das ist ja sowas. Das siehst du sofort.
Ja.
Und eine Augenbinde, wenn die Person in dem Moment nicht irgendwie weggedreht ist, würdest du vielleicht nicht erkennen.
Mhm. Also es war dann dunkel und im Schutz der Dunkelheit brachte Cameron dann auch Colleen zum Haus und führte sie hinunter in den Keller. Dort nahm er ihr dann die Holzkiste ab. Also er ist tatsächlich mit ihr reingegangen mit der Holzkiste auf dem Kopf, aber er hat sich auch umgeschaut, da war jetzt keiner schnell rein, ne? Und Colleen sollte sich dann auf eine Eistruhe stellen. Er öffnete die Handschellen, nahm ihre Arme hoch und befestigte ihre Hände dann wieder mit den Handschellen an der Stange an der Decke. Danach entkleidete er sie, indem er ihre Kleidung mit dem Messer herunterschnitt. Dann trat er die Eistruhe unter ihr zur Seite und sie hing nur an ihren Handgelenken von der Decke und war dabei auch vollkommen nackt.
Boah, schrecklich. Hatte sie immer noch die Kiste auf dem Kopf?
Mhm, die hat er abgenommen.
Okay.
Na dann.
Nee, aber ich dachte dann noch, das zusätzliche Gewicht von 9 Kilo
ja.
Plus halt dein eigenes Körpergewicht, das muss so schmerzhaft gewesen sein.
Auf jeden Fall. Danach spürte sie einen stechenden Schmerz und sie schrie. Cameron hat sich eine Peitsche genommen und fing an, sie damit zu schlagen. Er sagte, er würde erst damit aufhören, wenn sie nicht mehr schreit. Danach verließ er den Keller und kam mit Janice zurück. Und du glaubst nicht, was sie tun. Die beiden legten sich unter Colleen, dort wo die Eistruhe vorher stand, und sie hatten einfach Sex unter ihr.
Wie absurd.
Und als die beiden, ich sag mal, fertig waren, verließen sie wieder den Raum. Und sie kehrten wieder zurück mit der größeren Holzkiste. Cameron ließ Colleen dann wieder herunter und setzte ihr wieder die Kopfkiste auf. Er führte sie dann zur größeren Holzkiste und zwang sie, sich hineinzulegen. Sie lag also in dieser Kiste, ne, die etwa so groß war wie ein Sarg, mit der kleineren Holzkiste auf dem Kopf, und Cameron fesselte ihre Handgelenke an die Seiten der Box.
Oh mein Gott.
Also die hatte auch so Metallringe, genauso wie die Streckbank.
Mhm.
Und er ließ sie dort die ganze Nacht lang liegen. Und sie bekam auch kaum Luft. Sie war ja in diesem mit Stoff befüllten Teil in dieser Box im Keller.
Mhm.
Und in den darauffolgenden Monaten verbrachte sie 23 Stunden am Tag in dieser Kiste. Die andere Stunde wurde sie aus der Kiste geholt, um sich in einer Bettpfanne zu erleichtern, ein wenig zu essen. Also es war höchstens ein Sandwich oder irgendwelche Essensreste.
Mhm.
Und sie bekam ein Glas Wasser zu trinken. Und sie wurde von Cameron weiter gequält. Es kam dann auch die Streckbank zum Einsatz. Sie musste sich darauf legen. Cameron fesselte sie an den Metallhaken. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, wie eine Streckbank funktioniert. Ihre Gliedmaße wurden dann in verschiedenen Richtungen gestreckt, also langgezogen.
Mhm.
Und es tat natürlich unglaublich weh und Colleen schrie. Aber Cameron sagte nur, schrei und ich schneide dir die Stimmbänder durch. Das habe ich schon mal getan. Er nutzte auch Stromkabel, um ihr Elektroschocks an ihren Brüsten und inneren Oberschenkeln hinzuzufügen. Und auch hier sagte er einfach nur zu ihr, ich tue das nicht, um dir weh zu tun, sondern weil ich es genieße. Und allein im ersten Monat verlor Colleen 10 Kilo an Gewicht.
Mhm.
Also sie war total abgemagert. Also sie bekam nichts zu essen. Ne? Sie lag in dieser Kiste, wo stickig war, sie dehydrierte, sie wurde gequält. Das war leider, das muss man so sagen, nun ihr Leben. Eine Woche lang erlitt sie diese Höllenqualen, bis sie zu Hause als vermisst gemeldet wurde. Sie lebt ja, wie ich schon erzählt habe, in einer WG in Eugene. Ihre Mitbewohner hörten tagelang nichts von ihr und dachten sich aber, okay, sie bleibt jetzt länger bei ihrer Freundin. Aber irgendwann haben die sich dann auch gewundert und informierten dann ihre Eltern in Riverside. Das waren ja auch gemeinsame Freunde, die da zusammen gelebt haben und zusammen umgezogen sind, also kannten sie sie auch. Diese riefen dann Colleens Freundin in Nordkalifornien an, die Geburtstag gefeiert hat. Aber sie war nur so, nee, Colleen war nicht hier. Und sie wusste ja auch gar nicht, dass sie kommen sollte. Deswegen hat sie sich auch nicht früher gemeldet.
Ja, klar.
Es wurde dann auch nach Colleen gesucht. Doch die Strecke, das haben wir ja schon gesagt, diese lange Strecke, die sie getrampt ist, war ja mehrere hundert Kilometer lang. Und so vergehen 7 Monate. Und du musst wissen, das alles geschah, während sie die ganze Zeit die Augenbinde aufhatte. Die wurde ihr nicht abgenommen. 7 Monate lang. Ich habe ja bereits erzählt, dass Cameron voll into SM war und für seinen Geschmack ja auch gerne nicht einvernehmlich. Er hatte auch viele pornografische Zeitungen darüber und in einem von diesen stieß er auf eine Art Sklavenvertrag. In einem Artikel oder in einem dieser Verträge ging es um eine fiktive Organisation von Sklavenhändlern, die sich The Company, also die Firma, nannte. Und das brachte ihn auf eine Idee. Und hier kriegst du auf jeden Fall Jan Brobeck-Vibes. Es war bereits Januar 1978 und er ließ sich eine Schreibmaschine aus und diktierte seiner Frau Janice Wort für Wort, was in einen solchen Sklavenvertrag für Colleen rein sollte. Mit diesem Vertrag ging er dann hinunter in den Keller, öffnete die Kiste, ließ Colleen heraus und nahm ihr das erste Mal nach 7 Monaten die Augenbinde ab. Er sagte, sie wissen, dass du hier bist. Und Colleen konnte gar nicht glauben, was sie da hört. Ihre Familie hat sie gefunden? Aber nein, das war nicht das, was Cameron meinte. Er meinte damit, dass oben im Haus ein Vertreter der sogenannten Company wartet, bis sie diesen Vertrag unterschreibt.
Okay, aber wer diese Company ist, erklärt er ihr nicht und was die wollen und was das zu bedeuten hat.
Doch, doch, das kommt jetzt. Also er reicht ihr dann dieses Schriftstück und in dem stand unter anderem, dass sie nun die Sexsklavin von ihm war und da standen noch ihre Pflichten als solche. Und auch Regeln, wie zum Beispiel, dass es ihr nicht erlaubt war, ihn direkt anzuschauen, sondern stattdessen auf dem Boden und dass sie ihn mit Sir oder Master ansprechen muss und die Frau mit Ma'am. Und ihr Name sei nicht mehr Colleen, sondern einfach nur Kay, also wie der Buchstabe K.
Das gibt mir gerade keine Jen Broberg-Vibes, das bringt mir Handmaid's Tale-Vibes. Ich hab dir doch von dieser Serie letztens erzählt.
Ja.
Da können wir gerne zum Schluss nochmal dazu kommen. Vielleicht kennen die Serie auch einige da draußen. Unfassbar gute, düstere Serie. Und da geht es ja auch um so eine dystopische Welt, um so ein dystopisches Amerika, das nicht mehr Amerika heißt und die Frauen, die fruchtbar sind, als Sexsklavinnen gehalten werden. Und auch nur ihre Masters sozusagen als Kommandant und ich weiß gar nicht, wie man die Frauen nennen muss, aber auf jeden Fall genau so. Und die heißen dann auch nicht mehr, wie sie heißen, sondern sie heißen Des und dann der Name des Mannes. Mhm. In dem Fall jetzt Des Fred.
Mhm.
Und das erinnert mich gerade krass daran.
Ja, krass, oder? Und dadurch nennt man das nicht entmenschlicht, aber ist es keine Person mehr.
Genau, ja.
Ich musste auch an die Babyfarm denken.
Ja, auch.
Also, wenn ihr uns länger hört, wisst ihr genau, welche Fälle wir die ganze Zeit meinen. Also,
und ihr habt vielleicht auch die gleichen Gedanken im Kopf.
Ja, oder ihr habt was Neues anzuhören oder anzuschauen jetzt. Ja, in diesem Vertrag war dann auch von The Company die Rede. Das sei eine Vereinigung oder Organisation von reichen und mächtigen Leuten, die ihr, also Colleen, und ihrer Familie etwas antun würden, wenn sie versuchen würde zu fliehen.
Und Colleen weiß ja nicht, dass das alles einfach nur ausgedacht ist.
Ja, Cameron war sehr überzeugend und hat auch gesagt, das Haus deiner Familie wird überwacht.
Mm.
Du wirst überwacht. Wenn du versuchst zu fliehen, wird deiner Familie etwas Schreckliches passieren. Und um all das alles noch glaubwürdiger zu machen, präsentierte Cameron ihr auch Zeitungsartikel, in denen es um Sklavenhandel ging und was mit Sklaven passiert, die versuchten wegzulaufen. Nämlich wurden sie noch schlimmer gefoltert oder getötet. Und unter den Linien für die Unterschriften, das waren dann so Punkte, standen die Namen Michael Powers und als Zeugin Janet Powers.
Mhm.
Er hieß ja Cameron und sie hieß Janice und beide Hooker und nicht Powers. Und Colleen hat dann auch gesagt, hä? Ich dachte, dein Name ist Cameron. Ich dachte mir auch so, Colleen, ist das dein einziges Problem gerade? Nein, also meistens nur so ein Fact, den ich da gelesen habe. Und er sagte, ja, ist es auch, aber für die Company bin ich Michael.
Mhm.
Und unter der Linie, die für Colleens Unterschrift gedacht war, stand einfach Forever Slave.
Also auch da kein Name, kein gar nichts.
Ja, und dieses für immer.
Ja.
Also, dass es wahrscheinlich kein Entrinnen gab, hat sich Colleen schon gedacht. Aber ich fand, das hatte so, als ich das gesehen habe, so, oh, da hatte ich richtig Gänsehaut.
Mhm.
Colleen glaubte dann auch alles, was Cameron erzählte. Also sie glaubte an die Existenz von The Company. Und weil sie Angst um das Wohl ihrer Familie hatte, willigte sie ein und unterschrieb den Vertrag.
Boah, krass.
Und nach Vertragsunterzeichnung brachten die Hookers Colleen hoch ins Haus. Also sie war nicht mehr im Keller. Und dort fesselte Cameron sie im Schlafzimmer ans Bett. Und Janice und Cameron legten sich daneben und küssten sich.
Gibt ihnen da irgendwie so einen Thrill, dass sie dabei ist.
Mm. Und plötzlich stürzte sich Cameron auf Colleen und vergewaltigte sie. Aber das machte Janice dann sauer. Das war ja nicht vereinbart. Sie wollte nicht, dass ihr Mann vaginalen Sex mit einer anderen Frau hat. Deswegen, um sie zu besänftigen, folterte Cameron Colleen vor ihr und vergewaltigte sie nur noch, wenn Janice nicht zu Hause war. Also laut Janice Wissensstand hat er sie gequält und ihr dann Sachen, Dinge, Gegenstände eingeführt.
Mhm.
Und das war eine andere Art von Vergewaltigung.
Also sie nicht vaginal vergewaltigt vor Janice Augen.
Oder nicht in ihrem Wissen. Also beides, ja. Und in den folgenden Tagen, Wochen redete Cameron Colleen auch immer wieder ein, dass er sie durch den Vertrag rechtmäßig erworben hat. Und wenn sie versuchen sollte zu fliehen, na, das hatten wir auch schon, würde man sie und ihre Familie töten. Also er erzählte ihr das immer wieder. Aber, das muss man leider so sagen, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, der Vertrag hatte auch ein paar Vorteile für Colleen. Sie bekam nun mehr Freiheiten, wenn man das in diesem Kontext überhaupt so sagen kann, so bezeichnen kann. Mm. Sie konnte sich nun im Haus der Hookers frei bewegen. Sie sollte den Haushalt machen, putzen und war dabei die ganze Zeit nackt.
Hatte sie denn nochmal die Kiste auf dem Kopf?
Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall musste sie weiterhin in die sackähnliche Kiste und wurde auch weiterhin misshandelt und missbraucht. Aber sie konnte auch die große Kiste verlassen und sich im Haus bewegen und vielleicht mal was anderes sehen. Und wenn sie in ihrer Kiste lag, war sie natürlich mit ihren Gedanken allein. Am Anfang hat sie stundenlang geweint und gebetet. Sie hat gebetet, dass Gott ihr bitte helfen solle. Und ich finde das so krass, weil wie kannst du noch an einen Gott glauben, der zulässt, dass dir sowas passiert?
Ja, aber vielleicht gerade dann, weil du dich in irgendwie, ja, trotzdem die Hoffnung nicht verlieren willst. Vielleicht denkt, vielleicht prüft mich Gott gerade, das ist meine Prüfung. Ich weiß ja nicht, wie gläubig sie war vorher. Sowas kann das ja oft noch verstärken.
Mhm. Ja, oder sie wieder durchtragen, ne? Was ihr aber auch half, war, also mit der Zeit erkannte sie, dass es ihr half, eine große Vorstellungskraft zu haben. Sie lernte, in ihrer Vorstellung überall hingehen zu können. Sie entfernte sich von der Realität und versetzte sich an einen anderen Ort. Dorthin, wo es schön ist, umgeben von Menschen, die sie lieben. Also sie stellte sich zum Beispiel vor, wie sie ein schönes Picknick oder Urlaub mit ihrer Familie machte, während sie eigentlich in dieser dunklen, engen Kiste lag. Und etwa 11 Monate nach der Entführung zogen die Hookers mit ihrem Kind, ja, dort lebte noch ein Kind, mitsamt Colleen um. Aber immer noch innerhalb von Red Bluff. Und etwa in der gleichen Periode, also ein Jahr nach Colleens Verschwinden, heuerte Colleens Familie einen Privatdetektiv an, der nach ihr suchen sollte. Dieser ging aber schnell davon aus, dass sie tot sein muss und er fragte nach Zahnarztunterlagen, um jedes Mal, wenn es einen Leichenfund gab, einen Abgleich machen lassen zu können. Also die Hookers zogen um in eine etwas ländlichere Gegend, in einen Trailer, in so ein mobiles Haus. Dieser Trailer war kleiner als das vorherige Mietshaus. Also ich gehe davon aus, dass sie vielleicht aufgrund von Geldproblemen umgezogen sind oder weil sie mehr Privatsphäre wollten. Das war ja ländlicher.
Ja, ja, aber dann so ein Trailer, die haben jetzt auch keinen Keller mehr, denke ich mal. Also weniger Platz. Weniger Platz auch, um Colleen zu verstecken. Die müssen ja auch mal das Haus verlassen.
Ja. Ey, du denkst so gut mit, das ist es nämlich. Solche mobilen Häuser haben keinen Keller, weil die ja genau diesen Charme haben sollen, dass man schnell irgendwo anders hinziehen kann. Also du kannst das dann irgendwo draufladen, an so einen riesen Anhängerlaster und dann umziehen.
Ja.
Ja, also es gab keinen Folterkeller mehr, das ist richtig. Deswegen verstauten die Hookers die Holzkiste einfach unter ihrem Wasserbett im Schlafzimmer.
What?
Was? Die hatten ein Wasserbett? Das habe ich gedacht. Ich finde das irgendwie ungewöhnlich. Aber vielleicht war es damals nicht so.
Viele schwören auch auf Wasserbetten. Aber ich finde das, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie total anstrengend. Vielleicht war das auch so ein bisschen, weißt du, dieser Kick, den die dann auch wieder gesucht haben. Weil sie ja auch immer unter ihr dann Sex haben wollten, als sie gefesselt war. Und jetzt war sie ja quasi immer da, wenn die beiden zusammen im Bett lagen.
Alter, Melli. Als ob du den Fall oder das Skript kennen würdest. Ja, sie lag in dieser Kiste jeden Tag stundenlang unter diesem Bett und sie bekam alles mit. Sie bekam mit, wie die Hookers Sex hatten und wie Janice dann einige Monate später darin ihr zweites Kind zur Welt brachte.
In diesem Bett?
Ja. Also jeder soll eine Hausgeburt haben, wenn er möchte. Ich höre auch, das wird immer wieder moderner.
Immer populärer auch, ja.
Genau, aber du kannst doch bitte entscheiden, ob du dabei sein willst oder nicht.
Ja, aber nein, deine Haussklavin muss unterm Bett liegen währenddessen.
Und in den nächsten darauffolgenden 2 Jahren bekam Colleen tatsächlich durch ihre Gehorsamkeit immer mehr Freiheiten. Vielleicht sollte ich mal ein Synonymwörterbuch aufschlagen, aber ihr wisst, was ich meine. Sie lernte dann sogar die Nachbarn kennen. Und das ist eigentlich voll krass. Das war ihr erster menschlicher Kontakt außerhalb der Hookers.
Und was dachten die Nachbarn, wer sie ist?
Eine Vollzeit-Nanny.
Aha. Ja, Vollzeit-Nanny haben, aber in einem Trailer leben.
Habe ich mir ja auch gedacht, ne? Und also dadurch konnte sie dann auch draußen im Garten Arbeiten verrichten.
Nützlich sein.
Ja, nützlich sein, genau. Aber auch an die frische Luft. Ich glaube, das hat auch nochmal einen Unterschied gemacht. Und sie durfte sogar, und das fand ich
voll krass und noch irgendwie ambivalent, aber irgendwie dann doch logisch. Sie durfte auch alleine joggen gehen.
Hm?
Es gab eine offene Tür, es gab ein Telefon. Sie hatte Kontakt zu den Nachbarn. Aber Colleens Angst vor der Company hinderte sie daran, einen Fluchtversuch zu unternehmen.
Ja, jetzt weiß ich auch, warum du meinst, dass dich das auch an den Jen Broberg-Fall erinnert, weil sie hatte ja auch einfach totale Angst vor den Aliens und hat deswegen ja auch niemandem von dem ganzen Missbrauch erzählt.
Ja, voll. Ich muss sagen, ich habe die Doku nicht geschaut. Ich werde das aber noch tun. Ich kannte den Fall ja schon durch dich. Aber vielleicht schaue ich mir das nochmal an.
Mhm.
Oh, ihr Leute, ihr merkt, sie fühlt es. Nein, ich finde es halt so krass. Also ich will ja ein bisschen was über die Psyche dieser Leute erfahren.
Ja, diese Manipulation. Wie schaffen es die Menschen, andere Menschen so zu manipulieren, dass die ohne in dem Moment Gewalt zu erfahren, trotzdem das tun, was sie ihnen befehlen? Aber ich glaube, das ist einfach auch so das Ding mit Sklaven, sage ich mal. Auch Sklaven, die wir aus der Geschichte kennen, die wurden dann psychisch und physisch gefoltert und es wurde auch mit Gewalt gedroht. Vielleicht hatten diese Sklaven auch Familien und so weiter. Und die waren gehorsam. Die durften ja trotzdem irgendwie Arbeiten für die verrichten. Die waren ja draußen und so weiter. Aber die wussten halt, die sind nicht wirklich frei. So wie sie jetzt denkt, die Company überwacht sie. Und egal, was sie tut und wenn sie versucht zu fliehen, es wird was Schlimmes passieren.
Ja, und ich glaube, es besteht dann auch so eine Art Abhängigkeitsverhältnis.
Mhm.
Ich werde euch später auch eine Doku empfehlen. Da sprechen auch Psychologen, forensische Psychiater, alle möglichen Leute. Man bekommt ja auch zwischendurch dieses Gefühl, hey, der erlaubt mir jetzt das und das. Boah, danke. Und man wird auch belohnt für das, was man gut macht. Und dann wurde bei ihr ja auch viel mit Schmerz gespielt, aber auch mit ihren Sinnen, dass sie nichts sehen konnte, dass sie dann auch manchmal in dieser Box nichts hören konnte.
Das verunsichert ja auch noch mal mehr.
Ja. 3,5 Jahre nach ihrer Entführung, es ist Weihnachten 1980, und Cameron machte Colleen ein Weihnachtsgeschenk. Sie dürfe bei ihrer Familie zu Hause anrufen.
Okay, aber das ist doch dumm.
Ich frage mich halt, ist es dumm? Also es ist, nennt man das, waghalsig?
Ja.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen dieser Thrill, wie du sagst.
Also ich glaube, psychologisch gesehen, von seiner Sichtweise aus, ist es vielleicht sowas, ich gebe jetzt so ein Leckerli und dann ist sie noch gehorsamer. Weil wenn sie gute Arbeit leistet, dann wird sie auch dafür belohnt. Aber von der Seite der Eltern und auch der Polizei, die ja eigentlich, oder der Privatdetektiv, der ja auch fest davon ausgegangen ist, sie ist schon tot, da werden jetzt wahrscheinlich wieder Ermittlungen angestrebt, um herauszufinden, wo sie ist.
Oder wenn man weiß, dass sie lebt, dass man dann nicht mehr nach ihr sucht, weil man weiß, es geht ihr gut, sie will nicht nach Hause kommen.
Ah ja, stimmt, wenn sie sowas sagen muss.
Und sie ist ja nicht minderjährig.
Ja.
Die kann ja sein, wo sie will.
Ja, oh nein, da habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht.
Ey, ich weiß es auch nur, weil ich es aufgeschrieben habe. Also,
nee, aber ich war jetzt so gut die ganze Zeit hier im Vorherspoilern.
Ich hätte dich zu sehr gelobt. Ich gebe dir gerade viel zu viele Freiheiten. Meine True-Crime-Sklavin. Cameron fuhr dann gemeinsam mit Colleen nach Chico, das war etwa 70 Kilometer von Red Bluff entfernt, zu einer öffentlichen Telefonzelle. Er sagte ihr eindringlich, also er briefte sie quasi, dass sie nichts über ihn oder die Entführung oder die Company sagen durfte.
Mhm.
Und dann wählte sie die Nummer. Ihre Schwester Bonnie ging ans Telefon. Und während des ganzen Telefonats stand Cameron neben ihr und hörte mit. Und er hatte seinen Finger die ganze Zeit auf dieser Taste, du weißt ja, wo man
abbrechen kann.
Genau. Colleen erzählte ihrer Schwester, dass sie bei Leuten ist und dass es ihr gut geht. Und dass sie sie vermisst und sie liebt. Und beide weinten. Ihre Familie war überglücklich und sie hatten natürlich auch einige Fragen. Das waren aber für Camerons Geschmack ein paar zu viele und dann legte er einfach den Hörer auf. Die Schwester war trotzdem total glücklich zu hören, dass Colleen noch lebt, rief ihren Vater auf der Arbeit an und gab ihm Bescheid und auch er war überglücklich. Er schickte alle nach Hause, um selbst nach Hause zu fahren und beim Telefon zu warten. In der Hoffnung, dass Colleen vielleicht nochmal anruft, weil vielleicht einfach die Verbindung weg war.
Haben die denn irgendwie vermutet, dass sie das gegen ihren Willen erzählt? Oder haben sie ihr wirklich abgekauft, dass es ihr gut geht und
dass sie sich einfach die letzten Jahre einfach so nicht gemeldet hat.
Nach diesem Telefonat, sie hatten halt vorher schon den Verdacht, aber das Telefonat bestätigte er, dass sie vielleicht sich einer Sekte angeschlossen hat. Sie war ja bei Leuten und es geht ihr gut. Und das war ja so ein bisschen die Hochphase des nicht nur Trampens, sondern auch der Sekten. Von der Telefonzelle aus fuhren sie also zurück nach Red Bluff, zum Trailer. Cameron war richtig happy über das Level der Kontrolle, das er über Colleen hatte. Und dann kam es zum nächsten Schritt. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wieso. Aber er sagte Colleen, dass sie ihre Familie vielleicht besuchen könnte und er eine Anfrage bei der Company gestellt hatte.
Warum denn das jetzt?
Ich verstehe es auch nicht. Er hat wahrscheinlich gedacht, ich habe so eine krasse Kontrolle über sie.
Ja.
Sie wird eh nichts sagen. Und er hat da wirklich einen auf den gemacht. Oh mein Gott, das ist voll selten. Aber die Anfrage wurde genehmigt. Der Antrag wurde genehmigt. Du darfst deine Familie besuchen.
Oh mein Gott, das macht mich so sauer.
Deswegen fuhr er einige Monate später, im März 1981, also etwa 3 Monate nach Weihnachten, mit ihr nach Riverside, wo das Treffen stattfinden sollte, also wo auch die Familie lebte. Und auch hier wieder, er sagte ihr, sie sollte nichts erzählen. Dann bei der Familie angekommen, stellte Colleen Cameron ihre Familie auch als ihren Freund vor. Ihr Freund namens Mike.
Gut, weißt du, er ist ja jetzt auch dabei. Da kann ich schon verstehen, dass er denkt, ich habe jetzt so viel Kontrolle, die traut sich nicht irgendwas zu sagen, weil ich bin die ganze Zeit hier.
Ja.
Ich dachte, sie sollte da alleine hingehen oder dürfte alleine hingehen.
Pass auf, dieser Typ ist so sicher, selbstsicher, arrogant, er blieb nicht.
Was?
Er setzte sie dort ab und sagte, er müsste jetzt weiter auf eine Konferenz in San Diego und würde sie am Sonntag, 2 Tage später, wieder abholen.
What the fuck?
Dein Gesicht. Die Familie fand das alles komisch. Okay, das ist ihr Freund, die sind voll in love, die wollen heiraten, aber Colleen sah total abgemagert und krank aus.
Mhm.
Aber die Familie dachte halt wieder, okay,
sie ist jetzt hier, ihr geht's gut.
Ja, das auch, ja. Aber sie dachten auch, okay, wenn sie Teil einer Sekte ist, sie hat selbstgenähte Kleidung an, sie hatte kein Geld, sie sieht so ein bisschen verwahrlost aus. Das war so auch ihr Bild von Sektenmitgliedern. Und dass sie sich auch über Jahre hinweg nicht gemeldet hat, das passt ja auch so ein bisschen zusammen. Und sie wollten sie da nicht unter Druck setzen, weil sie dann Angst hatten, okay, sie kommt dann nie mehr wieder uns besuchen.
Aber sah denn Mike-Cameron auch so aus? Hat er auch selbstgenähte Sachen an? Sah er auch abgemagert aus? Weil das spricht ja dann wieder nicht für eine Sekte, wenn nur eine Person daraus so aussieht.
Ich kann dir genau sagen, wie Cameron aussah. Das siehst du auf dem Foto, was ich dir gezeigt habe.
Nein.
Das ist dort entstanden. Also man sieht es auf dem Foto nicht, dass sie selbstgenähte Kleidung trug. Aber also es war einfach das, was die Familie erzählt hat.
Ich komme nicht drauf klar. Sie sieht halt wirklich glücklich aus.
Ja. Was aber dann wieder komisch war, ist, dass Cameron ja gesagt hat, er kommt in 2 Tagen wieder.
Ja.
Aber er kam einfach am nächsten Tag wieder. So mit der Begründung, ach, wir sind mitten im Umzug, wir haben so viel zu tun, wir müssen jetzt doch weiterkommen.
Aha.
Und Colleens Familie war auch nicht so der Fan von Cameron oder soll ich Mike sagen oder Michael Powers. Aber sie, ne, wie gesagt, dachten sich, hey, es ist Colleens Entscheidung, wo sie lebt, mit wem sie zusammen ist, wen sie liebt. Die waren einfach so happy, dass sie überhaupt noch lebt, 4 Jahre später.
Damit haben die ja auch nicht mehr gerechnet.
Oh ja, und bevor die beiden dann abreisten, entstand dieses Foto. Wir laden das natürlich hoch. Und ich finde das so geisteskrank. Sie sehen aus wie ein verliebtes, junges Paar.
Mhm.
Sie fuhren also wieder zurück nach Red Bluff, nach Hause. Und dort wurde sie dann wieder von Cameron vergewaltigt und in die Kiste gesperrt. Wahrscheinlich befürchtete Cameron, dass er seiner Sklavin vielleicht zu viele Freiheiten gegeben hatte. Also vielleicht kam er deswegen auch so zurück, weil er dachte, hä, wie waghalsig, 2 Tage.
Ja, was mache ich hier eigentlich gerade?
So reicht jetzt auch.
Mhm.
Und von da an verbrachte sie die nächsten 3 Jahre wieder fast ganze 23 Stunden am Tag in dieser Kiste. Und eines Tages sah Colleen zwischen der Kiste und dem Wasserbett, jedes Mal, wenn sie hervorgekrochen ist, ihre eigenen Habseligkeiten, also zum Beispiel ihre Brieftasche, aber auch ein Foto einer jungen Frau. dort hing ein Foto, also es sieht aus wie ein Highschool-Foto, also ein Highschool-Porträt. Ich lade euch das auch hoch. Und immer, wenn sie da herauskroch, sah sie dieses Foto. Aber zu diesem kommen wir später.
Ja, aber ich erinnere mich, was du vorhin gesagt hast.
Mhm.
Das habe ich schon mal gemacht.
Millie hat aufmerksam zugehört. Es vergingen also 3 Jahre und irgendwann äußerte Cameron den Wunsch, dass er mehr Sexsklavinnen haben wollte. Und dazu musste er etwas bauen, wo er sie festhalten konnte. Und das machte er dann im Garten, in so einem Gartenhäuschen. Und Colleen musste ihm dabei helfen. Und das hat mir diese Babyfarm-Vibes gegeben.
Mhm.
Außer, dass er keine Kinder mit denen haben wollte. Aber halt dieses, ich möchte mich vergrößern. Ich möchte nicht nur eine Sexsklavin haben.
Ja.
Außerdem erlaubte er Colleen, einen Job als Zimmermädchen in einem Motel anzunehmen. Da verstehe ich auch wieder nicht, warum. Jetzt plötzlich wieder diese Freiheiten.
Mhm.
Es gab dann Vermutungen, dass es vielleicht ein Geldproblem lag, dass sie dann arbeiten gehen sollte. Aber egal, alles verlief genauso, wie Cameron es sich vorgestellt hatte. 1984, also einige Monate darauf, nahm Janice, also die Frau, Colleen hin und wieder aus der Kiste, während Cameron auf der Arbeit war. Sie verbrachte Zeit mit ihr und sie lasen gemeinsam in der Bibel. Sie unterhielten sich zwar nicht viel, aber sie bauten eine Art Bindung auf. Irgendwann bat Janice deswegen Cameron darum, nicht so hart zu Colleen zu sein. Sie könnte ja öfter raus, also nicht nur zur Arbeit und um ein bisschen was im Haushalt zu machen. Also war es dann auch wirklich so, dass sie wieder, ne, wie vorher eigentlich im Garten die Kinder hüten konnte. Sie war draußen, man hat sie wieder gesehen. Und er erlaubte es sogar, dass die beiden Frauen zusammen in die Kirche gehen.
Mhm.
Ich finde das so, es passt nicht zusammen, dass sie so gläubige Menschen aber sowas machen. Irgendwann bekam Janice auch immer mehr Gewissensbisse. Deswegen ging sie zu einem Pfarrer und suchte nach Rat. Dort erzählte sie die Story aber ein bisschen anders, damit ihre Tat, also ihre Beteiligung, auch nicht ans Licht kommt. Also, ne? Sie erzählte von einer Art Dreiecksbeziehung. Also sie stellte das so ein bisschen harmlos dar. Also hier, mein Mann hat noch eine andere, wir führen eine Dreiecksbeziehung. Also sie ließ mal unter den Tisch fallen, dass es auch zur Folter kam, Vergewaltigung mit Gegenständen. Und den Sklavenvertrag.
Mhm.
Der Pfarrer hörte sich das alles an, verurteilte das aber, weil Polygamie in der katholischen Kirche als Sünde gilt. Und Janice sah das dann als Zeichen, dass hier an dieser Stelle damit Schluss sein müsste. Es war dann der 9. August 1984. Janice besuchte Colleen während ihrer Schicht im Motel, um ihr alles zu erzählen. Sie erzählte ihr, dass ihr Mann nicht zur Company gehört, dass der Vertrag ungültig ist und dass einfach alles erfunden war. Alles, wovon Colleen dachte, was wahr ist, waren alles nur Lügen. Colleen traute ihren Ohren nicht. Das war ihre Welt. Das war das, woran sie geglaubt hat.
Das waren ihre letzten 7 Jahre.
Genau. Die beiden fuhren dann schnell nach Hause, weil Cameron bald Feierabend hatte. Das wussten die ja auch. Und er kam dann auch nach Hause. Und die beiden taten dann so, als ob nichts wäre. Und sie mussten dann quasi nur noch den Abend bzw. die Nacht überstehen. Am nächsten Tag fuhr Cameron nämlich wie gewohnt zur Arbeit. Und die beiden Frauen nahmen die beiden Töchter und fuhren zu Janice' Eltern. Von dort aus rief Colleen ihren Vater an. Sie fragte nach Geld für einen Bus, um nach Hause zu fahren. Der Vater hat das natürlich direkt überwiesen. Und Janice fuhr Colleen dann zur Busstation. Und dort, du glaubst es nicht, rief Colleen Cameron an.
Warum?
Habe ich auch zuerst gedacht, so, boah, war sie mittlerweile so abhängig? Hat das Stockholm-Syndrom gekickt?
Mhm.
Nee, sie rief an, um ihm zu sagen, ich weiß alles. Ich kehre zurück nach Hause und du kannst nichts tun, um mich aufzuhalten.
Und wie hat er reagiert?
Er fing wie ein Baby an zu weinen. Sie legte dann auf und stieg in den Bus Richtung Riverside.
Oh mein Gott. Bitte sag mir, dass sie es jetzt schafft, zu entkommen.
Ja. Sie erzählt auch, dass sie dachte, also erstmal war sie überglücklich, dass sie sich gefragt hat, es müssten überall Funken sprühen, sehen, dass die Leute im Bus einfach, was gerade hier passiert.
Mhm.
Sie kehrte dann auch zurück nach Hause zu ihrer Familie, aber dort erzählte sie nichts von dem, was sie die letzten 7 Jahre durchlebt hat.
Was?
Und sie ging auch nicht zur Polizei.
Warum nicht?
An dieser Stelle ihr wisst, uns ist ja immer wichtig, die richtigen Fakten darzulegen. Es gibt ja auch immer andere Podcasts und auch Dokus, die dann irgendwas erzählen, erstmal die dann nicht übereinstimmen, die Infos. Und auch, wo ich mir denke, ist das jetzt ausgeschmückt, damit es dramaturgisch irgendwie besser reinpasst? Also ich habe in einigen Quellen gelesen oder gehört oder gesehen, dass in den Monaten nach ihrer Rückkehr, dass sie immer noch bei den Hookers angerufen hat, weil sie Janice nämlich das Versprechen gegeben hat, dass die beiden versuchen würden, dass Cameron sich vielleicht doch noch ändert. Hm. Also von wegen, wir können es gemeinsam schaffen, dass er wieder ein besserer Mensch wird. Das, was passiert ist, ungeschehen zu machen.
Okay. Und in anderen Quellen?
Und in anderen Quellen, das glaube ich dann eher, wollte sie einfach nicht darüber reden. Sie hat sich vielleicht auch so ein bisschen davon distanziert, von dem Passierten, um das irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Sie war einfach nur glücklich, zu Hause zu sein. Weil in dieser Version zeigte Janice und auch der Pastor Cameron dann bei der Polizei an. Das dauerte aber dann 3 Monate, weil Janice war ja auch in einer Art Abhängigkeitsverhältnis und wurde auch gebrainwashed.
Ja, und sie war ja auch im Grunde nicht ganz unbeteiligt. Natürlich wurde sie vorher auch missbraucht von ihm. Und hatte auch Angst und hat dann getan, was er wollte. Aber es wäre für sie oder sie hätte mit Sicherheit Optionen gehabt, irgendwie Colleen zu befreien oder die Polizei zu informieren, wenn Cameron nicht da gewesen wäre oder so. Mhm. Deswegen ist sie ja auch eigentlich Mittäterin. Mhm. Vielleicht nicht so schlimm wie Cameron, aber sie ist dran beteiligt gewesen.
So sieht das auf jeden Fall aus. Und dann kommen halt, ne, wir kennen es auch aus anderen Fällen, diese Fragen. War sie zurechnungsfähig? Wurde sie nicht auch manipuliert oder kontrolliert von ihm? Mhm. War es ja einfach immer zu sagen, hä, sie hätte doch einfach was sagen können, ne? Mhm. Aber dann vielleicht anders, wenn man in einer Situation ist. Also die Polizeibeamten hörten sich das alles an und dachten sich auch erst so, was erzählt sie da? Sie setzten sich dann auch mit Colleen in Verbindung, die dann auch alles, was Janice erzählt hat, bestätigen konnte. Mhm. Außerdem berichtete Janice der Polizei, dass Cameron 15 Monate vor Colleens Entführung die junge Mary Elizabeth Spanhecke am 31. Januar 1976 in Chico entführt hat. Er hat sie ebenfalls dann eingesperrt und gefoltert. Aber der Unterschied ist, er hat sie auch ermordet. Janice erzählte dann auch, dass die beiden die Leiche haben verschwinden lassen. Und die Polizei in Red Bluff schaute dann auch in der Datenbank nach oder sie riefen bei der Polizei in Chico an. Und es stimmte wirklich, diese junge Frau ist damals genau an dem Tag verschwunden und das waren halt Details, die Janice kannte. Mhm. Und das Foto, von dem ich erzählt habe, das zwischen Kiste und Bett hing, war ein Foto von Marie Elizabeth Spanicki. Die Polizisten durchsuchten dann auch das vorherige Mietshaus und fanden auch diese Bohrlöcher an der Decke im Keller, also für das Rohr. Mhm. Sie durchsuchten auch den Trailer und fanden unter dem Wasserbett die Kiste darunter. Sie fanden die Streckbank und auch diese Kopfkiste, die Headbox. Dann fanden sie auch zahlreiche Magazine, das ist aber an sich ja nichts Verwerfliches, ne, diese pornografischen Magazine zu besitzen. Mhm. Aber in einem dieser Magazine fanden sie ein Foto von diesem einen Sklavenvertrag.
Den Colleen auch unterschrieben hat.
Genau. Deswegen wurde Cameron Hooker im November 1984 verhaftet. Also es war 3 Monate, nachdem Colleen wieder zurück nach Hause gekehrt ist. Und bei seiner Verhaftung war er komplett emotionslos. Cameron Hooker wurde in 16 Fällen für Entführung, Vergewaltigung, Sodomie, orale Kopulation, Vergewaltigung mit einem Gegenstand und Einsatz eines Messers angeklagt. Und während des Prozesses wurden die ganzen Beweise im gesamten Gerichtssaal ausgebreitet. Also die Kopfkiste, die Streckbank weiß ich jetzt nicht, war vielleicht zu groß, aber trotzdem diese ganzen Manschetten, Fesseln, alles. Die Geräte, mit denen er Colleen gequält hat, alles wurde da ausgebreitet. Und für die Jury war das ja noch mehr what the fuck, also ne, das einfach visuell vor sich zu haben. Mhm. Im Prozess sagten dann auch Janice und Colleen aus und am Ende wurde Cameron zu aufeinanderfolgenden Gefängnisstrafen von insgesamt 104 Jahren verurteilt. Nach der Verurteilung sagte er, ich möchte dem Gericht danken. Ich habe eine Bibliothek, ein Gym und Zeit, sie zu nutzen. Das ist besser, als mit diesen beiden Frauen zu leben.
Oh mein Gott, was ein Arschloch.
Mhm. Und um jetzt auf Janice zurückzukommen, sie bekam tatsächlich für ihre Aussage komplette Strafimmunität.
Mhm.
Ihre Aussage war nämlich essentiell für den ganzen Fall. Ansonsten wären das nur Sachen gewesen, die man da in dem Haus gefunden hat. Weil die Verteidigung von Cameron war nämlich, ja, ich habe sie entführt, also das hat er dann zugegeben, oder wir haben sie entführt, aber sie ist freiwillig bei uns geblieben und hat sich von mir foltern lassen.
Einvernehmlich.
Genau, einvernehmlich, aber der Vertrag und dieser Company, diese ganze Geschichte sprach halt dagegen.
Mhm.
So, 104 Jahre klingt ja mega lang, also quasi lebenslang hinter Gittern. Aber es gibt in Kalifornien ein Gesetz oder ein Programm, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass man ältere Menschen früher entlassen kann, weil ältere Häftlinge keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellen. Und das ist ab 62 Jahren. Und deswegen sollte er 2023 für eine Bewährungsstrafe in Betracht gezogen werden. Dieser Termin wurde sogar nochmal vorverlegt um 7 Jahre aus 2015. Aber dieser Antrag wurde dann zum Glück abgelehnt.
Mhm.
Und er wäre 2030 für eine weitere Bewährungsanhörung in Frage gekommen. Aber aufgrund von Corona, da hat man ja versucht, die Anzahl der Insassen in den Gefängnissen zu verringern, stand eine mögliche Bewährung von Cameron im März 2021 im Raum. Aber da gab es natürlich auch andere Instanzen, die dagegen waren. Ich habe sogar eine Petition auch übrigens im Internet gefunden. Anstelle der Bewährungsanhörung, ne, setzte die Staatsanwaltschaft eine Anhörung im September 2021 an, um zu entscheiden, ob Cameron vielleicht als sexuell gewalttätiger Straftäter eingestuft wird und damit in eine forensische Klinik eingewiesen wird und gar nicht rauskommt.
Mhm. Mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Genau, das ist quasi das, dass er dort dann quasi behandelt wird, aber nicht rauskommt auf Bewährung. Diese Anhörung wurde immer weiter verschoben und sollte eigentlich am 29. März 2024 stattfinden. Also wir haben gerade Anfang, Mitte April, also das ist der Stand jetzt. Und der neue Termin ist im August diesen Jahres. Also da wird entschieden, ob er als sexuell gewalttätiger Straftäter eingestuft wird und gar nicht mehr rauskommt.
Okay.
Und vielleicht ganz kurz zu Colleen Stan heute. Also woher habe ich diese ganzen Informationen? Sie hat auch Interviews gegeben. Sie kommt auch in dieser Doku vor, die heißt Girl in the Box von Snapped. Das ist so eine Serie an Episoden, an True-Crime-Fällen. Sie hat ihren Namen geändert, also Colleen Stan ist ihr richtiger Name, aber sie lebt unter einem anderen Namen, immer noch in Kalifornien, ist heute 67 Jahre alt, Buchhalterin. Sie hat geheiratet, zwar wieder geschieden, aber sie hat 2 Kinder und auch Enkelkinder. Und ich finde es so krass und so stark, wie sie wirklich vor der Kamera spricht, weil 7 ganze Jahre dieses Martyrium zu durchleben. Sie war ja nicht nur in Anführungsstrichen weggesperrt, es war ja auch noch dieses Auf und Ab, was wir gehört haben.
Mhm.
Ja, und das war der Fall von The Girl in the Box, Colleen Stan.
Also gerade auch, als du das mit den 7 Jahren gesagt hast, da musste ich mal daran denken oder ich habe mal kurz Revue passieren lassen, was bei mir die letzten 7 Jahre passiert ist. Und da ist halt so viel passiert. Und wenn ich mir vorstelle, in dieser ganzen Zeit, ich war damals ein ganz anderer Mensch, habe ich das Gefühl. Also ich habe irgendwie ganz andere Dinge für wichtig erachtet, habe wo ganz anders gewohnt, habe was ganz anderes gemacht. Und es ist einfach so, so viel geschehen in 7 Jahren. Ich bin zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Und wenn du dir dann vorstellst, dass sie in ihren jungen Jahren, in so einer prägenden Zeit, 7 Jahre lang Folter, Vergewaltigung, Isolation, all das erleben musste, Brainwashing, da musst du einfach, also ich glaube, da musst du einfach super, super resilient sein, um an sowas nicht komplett zugrunde zu gehen.
Voll.
Also es gibt Menschen, die können sowas überleben, sag ich mal, psychisch. Die können das irgendwie abkapseln in ihrer Psyche und kommen damit irgendwann klar. Also haben natürlich ihr Päckchen zu tragen, aber sie können weiterleben, sie können weiter funktionieren, sie können wieder ein erfülltes Leben führen, so wie Colleen das ja offensichtlich heute tut. Und dann gibt es wiederum Menschen, die an sowas wirklich komplett zerbrechen und die das dann einfach zerstört und kaputt macht. Und irgendwie freut es mich, also natürlich freut es mich einfach umso mehr, dass Colleen heute Kinder, Enkelkinder hat, einen Beruf ausüben konnte, ihr Leben irgendwie danach in die Hand genommen hat und leben konnte. Aber ich finde es einfach krass, dass sie das geschafft hat.
Also sie war natürlich auch in therapeutischer Behandlung und sie erzählt auch, wie es sie geheilt hat, auch von ihrem Therapeuten zu hören, du hast das nicht nur durchlebt, du hast das überlebt. Und es wird dann auch oft von ihr gesprochen, nicht als Opfer, sondern als Überlebende.
Ja, das finde ich richtig gut, weil es ist ja auch einfach so, also sie hat das Ganze überlebt, nicht nur physisch, sondern auch psychisch überlebt. Und das ist halt wirklich, wirklich krass. Und unsere ganzen Assoziationen vom Anfang mit der Box haben sich bewahrheitet. Also alles, worüber wir gesprochen haben, ist irgendwie hier auch nochmal vorgekommen und war Teil von diesem Podcast. Ich hätte trotzdem nicht damit gerechnet.
Vor allem dachte ich erst, Kavi-Kiste, das hört sich sehr stumpf an. Wie ich überhaupt drauf gekommen bin, ich war ja auch so True Crime und dann bin ich wieder auf Boy in the Box gestoßen.
Ja, an diesen Fall musste ich am Anfang auch denken und ich dachte, darüber wirst du erzählen. Also ich dachte, es wird um diesen Fall des Jungen in der Kiste gehen. Deswegen habe ich damit, mit dieser Story, überhaupt nicht gerechnet.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe dann da ein bisschen reingeschaut, bis ich dann Girl in the Box gefunden habe. Ich dachte, hä, ein anderes kleines Mädchen, same story, cold case. Ich dachte mir so, hä? Und irgendwie hat mich das dann gecatcht mit diesem Pärchenfoto.
Ja, ja, total.
Ich mache ja eh voll gerne, ihr wisst es, Fälle aus den USA. Was ich auch gerne mache, meine Mitfahrer hassen mich dafür. Ich spiele auch gerne immer dieses Spiel. Wir nennen jetzt alle US-Bundesstaaten nacheinander, bis einem nichts mehr einfällt oder man was wiederholt. Ja, und das ist immer ganz unterhaltsam, zumindest für mich, auf langen Autofahrten. Ist natürlich auch unfair, weil ich kenne sie mittlerweile alle. Aber es ist immer wieder schwer, wenn man nicht mehr weiß, was man schon gesagt hat. Aber man lernt dadurch viel. Irgendwann habe ich das noch erweitert mit den Hauptstädten dieser Bundesstaaten. Und dann habe ich gedacht, okay, mittlerweile verstehe ich, warum die Amerikaner oder viele, sorry, ich will das nicht so pauschalisieren, viele Amerikaner nicht so viel über andere Länder wissen, weil sie ihr eigenes riesengroßes Land haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ihr merkt schon, mit Fuxi Autofahren macht riesig Spaß.
Aber ich kann gut Autofahren.
Dann fährst du und redest einfach nicht.
Genau.
Okay. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe auch eine kleine Sache für euch rausgesucht, aber bevor ich euch von unserer heutigen Heldentat erzähle, möchte ich natürlich wie immer ganz kurz aufrufen, uns gerne zu bewerten, also diesen Podcast zu bewerten, denn das hilft uns wirklich immer riesig, Awareness hier zu schaffen und neue Hörer dazu zu gewinnen. Ihr könnt aber auch sehr gerne euren Freunden, eurer Familie, Bekannten, Arbeitskollegen oder vielleicht einfach mal der Frau in der Kasse uns empfehlen. Je nachdem, wo ihr gerade auf das Thema stoßt. Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch Fallvorschläge schicken mit Überthemen oder auch Heldentaten, wie die, zu der wir gleich kommen werden. Das Ganze könnt ihr entweder über Instagram machen, da heißen wir tellmemordpodcast, oder über unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast@gmail.com. Und wenn ihr uns noch anders unterstützen möchtet, freuen wir uns immer über ein kleines Trinkgeld. Das Ganze könnt ihr bei Ko-fi machen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Und jetzt kommen wir zu unserer kleinen, aber eigentlich sehr, sehr großen Heldentat. Und ich hoffe, ich kann die ganzen Namen und Städte und Regionen richtig aussprechen. Eigentlich wollte ich nicht erwähnen, dass ich 3 Jahre Italienisch hatte und es eigentlich besser wissen müsste. Ich tue es trotzdem. Shame on me. Ich kann kein Wort mehr.
Wir sind einfach authentisch. Wir sind real.
Kein Wort mehr. Ich habe gerade nach dem einen Namen habe ich geguckt, wie man ihn ausspricht. Bei den anderen meine ich es zu wissen. Wenn ich es trotzdem falsch mache, dann Kopf ab.
Hä? Wir dürfen das. Mein Vorname ist schwer und dein ehemaliger Nachname war auch schwer.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, dann starten wir. Es ist eine Heldentat, aber sie ist nicht ganz so... Wie soll ich sagen? Sie geht nicht 100% gut aus, sagen wir es mal so.
Und das bei diesem Fall, Melli.
Ja, ich wusste ja nicht, worüber du sprichst. Ich wusste es ja nicht. Ich hatte eigentlich eine ganz kleine, klitzekleine Heldentat, die uns zugeschickt wurde. Und dann dachte ich ja, du machst den anderen Fall. Und ich dachte, diese Heldentat ist zu klein für den anderen Fall. Dann habe ich eine größere Heldentat gesucht. Und das ist jetzt dabei rausgekommen.
Okay,
Egal, genug Pre-Talk, ich starte jetzt. Die Überschrift lautet: Lokführer 61 stirbt an Herzinfarkt, rettet aber zuvor 87 Fahrgästen das Leben. Ein Lokführer erleidet während der Fahrt einen Herzinfarkt. Mit letzter Kraft gelingt es ihm, den Zug mit 87 Passagieren zu stoppen. Italien feiert seine Heldentat.
Mhm.
Der 61-jährige Antonio Diaci, ein erfahrener Lokführer, der fast 40 Jahre lang Züge durch Italien lenkte, wurde in seinen letzten Momenten unerwartet zum Helden. Die tragische Fahrt, die in Pescara begann und nach Sulmona durch die Abruzzen führte, endete, als Diaci den Herzinfarkt erlitt. Trotz der starken Schmerzen gelang es Diaci, den Zug sicher anzuhalten, 87 Passagieren das Leben zu retten und eine schwerwiegende Katastrophe abzuwenden. Für den Lokführer kam jede Hilfe zu spät. Dies war besonders bemerkenswert, da es dem Zugbegleiter aus Sicherheitsgründen nicht möglich war, die Fahrerkabine zu betreten und die Kontrolle des Zugs zu übernehmen. Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort waren und der Zugbegleiter und das Bordpersonal versuchten zu helfen, kam für Diaci jede Hilfe zu spät. Um an Diacis Heldentat zu erinnern und ihn zu ehren, gibt es Vorschläge, den Bahnhof in Chieti, der dem Unglücksort am nächsten liegt, nach ihm zu benennen.
Oh, wann war das?
Das war erst vor 2 Wochen.
Oh.
Am 31.03., also von da ist der Artikel hier.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Da ist er gestorben, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön.
Ja, finde ich auch, weil er wirklich alles noch bis zum Schluss gegeben hat, um das alles zu verhindern. Und ich zeig dir auch mal ein Foto hier von ihm. Er sieht wirklich einfach auch wie so ein...
Oh nein!
Ja.
Oh.
Sehr fröhlicher Mensch aus. Er sieht sehr glücklich auf diesem Bild aus und...
Oh. Aber trotzdem sehr schön.
Ja.
Weißt du, was in Deutschland passiert wäre? Warum stehen wir hier mitten in der Gegend? Was fällt diesem Lokführer ein? Erstmal eine Revolte starten und dann merken, oh...
Naja, ich hoffe, es konnte euch trotzdem ein bisschen rausbringen aus dieser ganzen Mut. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann bin ich wieder an der Reihe mit dem Buchstaben L. Irgendwie wird es bei mir immer um diese Buchstaben immer ein bisschen schwierig, die Reihenfolge herauszufinden.
Ja,
ohne Witz, ich gehe immer noch das ABC
voll durch. Manchmal. Ich singe es in meinem Kopf. Ja, voll.
Ja, ja. Also immer so M, K, L, das ist irgendwie so, was kommt als erstes? Wie ist die Reihenfolge? Ich weiß nicht warum, aber da wird's irgendwie tricky.
Ich habe auch schon zu Mandy gesagt, irgendwann werden wir es verkacken und einfach entweder was Falsches vorbereiten, was auch schon blöd ist, oder einfach was Falsches zu veröffentlichen, um erst dann zu merken.
Ja, auch möglich. Ich hatte doch letztens auch, da war ich irgendwie schon so mitten in der Recherche für meinen Fall und dann musste ich kurz stocken, dann bin ich nochmal das Alphabet durchgegangen und kennst du das, wenn du dann, während du es singst, trotzdem auch nicht weißt, was dann als nächstes kommt und ich war so, fuck, ich bereite die ganze Zeit was Falsches vor, ist alles umsonst, ich muss von vorne anfangen. Aber nein, Leute, es stimmt alles, also ihr könnt gespannt sein, worum es dann in 2 Wochen geht. Ja, und bis dahin verabschieden wir uns. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall herzlichst, schaut euch die Dokus an, über die wir heute gesprochen haben und hört vielleicht mal in genau diese alten Fälle rein, über die wir heute auch zu Genüge geredet haben.
Und Serie Handmaid's Tale?
Handmaid's Tale, ja. Gibt auch ein Buch dazu. Das Buch endet aber quasi mit der ersten Staffel und die Drehbuchautoren haben natürlich, ja, die haben auf jeden Fall Gas gegeben, was das Drehbuch anging. Es gibt mittlerweile 5 Staffeln, meine ich. Eine 6. ist in the making, kommt, ich glaube, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres raus. Und ich bin so gespannt, wie es endet. Ich habe jetzt gerade das Staffelfinale der letzten angeschaut und bin komplett into it. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht.
Hm.
Vielleicht geht es euch da draußen genauso. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr die Serie kennt oder wenn ihr sie auf unsere Empfehlung geschaut habt. Und ich bin gespannt, ob sie euch genauso mitnimmt, wie sie mich mitnimmt.
Ja, und jetzt verabschieden wir uns im 3. Versuch. Hören uns in 2 Wochen wieder mit Mandys Fall. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder more Mord. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.